RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Das war gestern wichtig für die Ukraine. Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist der russische Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hat einfach so im Vorüberfahren einen unbewaffneten Zivilisten erschossen, hat das auch zugegeben. Ein wichtiger Prozess, ein wichtiges Urteil, denn die Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine sorgen weltweit für Entsetzen. Was ist heute Morgen noch neu zum Thema Angriff auf die Ukraine? Ein russischer Regierungsberater hat Gespräche zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen, vielleicht sogar ein Treffen der Präsidenten. Und etwa 20 Staaten haben der Ukraine weitere militärische Hilfe zugesagt, Panzer und Raketen. All das kann ich besprechen mit Claudia Major, Forschungsleiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, Frau Major.
Guten Morgen.
Sehen Sie das auch so? Ein wichtiges Urteil für die Ukraine, aber vielleicht auch für Russland?
Also ich finde das Urteil sehr wichtig, weil das zeigt, dass diese Fälle nicht ungesühnt bleiben. Dass diese ganzen Fälle von Tötung von Zivilisten, Vergewaltigung, Plünderung, dass die nicht ungesühnt bleiben. Das ist wichtig. Und es ist zweitens wichtig, das Signal, dass die Ukraine selbst im Krieg in der Lage ist, solche Prozesse zu führen. Also sie ist ein funktionierender Staat. Und diese doppelte Symbolik, es bleibt nicht ungesühnt und die Ukraine funktioniert. Sie ist nicht durch diesen Krieg komplett lahmgelegt. Das sind zwei sehr wichtige Signale in die Ukraine, nach Russland und auch zu uns in die westliche Welt.
Lassen Sie uns über den Kriegsverlauf reden. Sie haben vor 2 Wochen vor einem Abnutzungskrieg gewarnt. Lieber ein schlecht laufender Krieg als ein aus russischer Sicht schlechter Frieden. Das waren Ihre Worte. Sehen Sie das immer noch so?
Ja, das sehe ich immer noch so, denn wir können aus russischer Perspektive bislang kein Einlenken sehen. Russland kommt zwar nur sehr langsam voran, aber es zeigt keinerlei Bereitschaft, sich zurückzuziehen, abzuziehen, sich hinter die Linien vor dem Angriff vom 24.02. zurückzuziehen, sondern es setzt den Krieg sehr brutal fort und versucht, Fakten zu schaffen, gerade im Süden, durch Deportation der Bevölkerung beispielsweise. Also aus russischer Perspektive bleibt es dabei, lieber ein schlechter Krieg, als eingestehen zu müssen, dass es seine Ziele eigentlich nicht erreicht hat.
Können Sie jetzt ein klares Kriegsziel von Machthaber Putin erkennen? Also der Osten und die Schwarzmeerküste, das ist sein Ziel?
Das ist unheimlich schwer, das weiß er letztlich nur allein. Aber wir können uns die offiziellen Reden ansehen und da finden wir immer wieder diese Position, dass der Westen die Ukraine aufgerüstet hätte, dass Russland sich wehren muss, dass die Ukraine keine eigene Identität hat. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass sich Russland zwar jetzt auf den Donbass und die Landbrücke zwischen Donbass und Krim konzentriert, dass aber das ursprüngliche Kriegsziel, nämlich die Ukraine als eigenen unabhängigen Staat abzuschaffen, dass dieses Kriegsziel eigentlich nur sozusagen nach hinten geschoben ist. Und sobald es Russland wieder besser geht, sobald es sich wieder besser durchsetzen kann, würde es wahrscheinlich zu diesen Kriegszielen zurückkommen. Also Entwarnung würde ich nicht geben. Ich glaube, es ist nur eine vorübergehende Anpassung, weil es Russland gerade de facto nicht mehr schafft.
Ja, und die Ukraine kann nur dagegenhalten mit ständigen Waffenlieferungen aus dem Westen?
Ich habe Sie eben nicht verstanden, Entschuldigung.
Und die Ukraine kann da nur dagegenhalten mit weiterhin ständigen Waffenlieferungen aus dem Westen?
Ja, es sind 3 Sachen, die der Westen macht. Einmal die Sanktionen gegen Russland, um Russland wirklich zu schwächen. Das zweite sind die ganzen Unterstützungen finanzieller Bereich, humanitäre Hilfe, beispielsweise den ukrainischen Staatshaushalt, damit die weiterhin auch Löhne und Ähnliches auszahlen können. Und ganz wichtig, das dritte Element, die militärische Unterstützung. Die Ukraine kann nur deshalb so lange widerstehen, weil die westlichen Staaten sie sukzessive ausgerüstet haben. Das fing mit Panzerfäusten an. Mittlerweile sind es Haubitzen und schweres Gerät, damit die Ukraine nicht nur sich verteidigen kann, sondern auch die von Russland eroberten Gebiete seit dem 24.02. Hoffentlich zurückerobern kann. Also es geht um beides, Verteidigung, aber auch das eigene Land zurückzuerobern. Und dazu braucht sie die westliche Unterstützung.
Ja, westliche Unterstützung. Der US-Verteidigungsminister hat der Ukraine weitere militärische Hilfe zugesagt, nicht nur aus den USA. Sagen Sie, Frau Major, was ist das für eine merkwürdige Diskussion in Deutschland, dass die NATO übereingekommen ist, Panzer oder Ähnliches nicht zu liefern? Das soll wohl das deutsche Zögern erklären. Liefert Deutschland nun oder nicht? Gibt es diese Übereinkunft?
Also es gibt meines Wissens nach keine offizielle NATO-Position, die verbietet, Panzer zu liefern. Was wir bereits jetzt sehen, ist, dass Staaten Panzer aus sowjetischer Bauart liefern. Das sind die T-72-Panzer, die Polen beispielsweise geliefert hat. Und wir haben gesehen, dass dieser Krieg sehr dynamisch ist und dass sich die westliche Unterstützung über die Wochen fundamental verändert hat. Es fing wirklich an mit kleineren, leichteren Waffenlieferungen. Und mittlerweile liefert auch Deutschland die Panzerhaubitze 2000, was ein sehr schweres Gerät ist, Artillerie, was die Ukraine wirklich befähigen soll, Landgewinn zurückzuholen. Frankreich macht das auch. Also ich glaube, das ist keine sehr zielführende Diskussion, sondern die Frage sollte sein, was können wir machen, damit die Ukraine ihr Land, ihr Territorium wieder zurückerobern kann und als souveräner, freier Staat in den eigenen Grenzen bestehen kann. Und diese Debatte bringt uns da gerade wirklich nicht weiter.
Letzte Frage. Ein russischer Regierungsberater hat in Aussicht gestellt, dass die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland wieder aufgenommen werden könnten. Halten Sie das für realistisch?
Das müssen wir abwarten. Also die Frage ist ja, wie aussagekräftig so eine Gespräche sein können. Es geht letztlich darum zu fragen, wie frei kann die Ukraine in Zukunft sein? Darf sie selber entscheiden, ob sie in die EU oder NATO will oder nicht? Diese Verhandlungen müssten auch klären, in welchen Grenzen die Ukraine bestehen kann. Also vor Kriegsbeginn, 24. Februar oder auch noch Krim und Donbass. Und sie muss drittens klären, welche Sicherheitsgarantien die Ukraine in Zukunft haben wird. Also wer wird in Zukunft dafür sorgen, dass so ein Krieg nicht noch einmal passiert. Das heißt, wenn die sich treffen, ist das ganz hervorragend, aber die Gesprächsthemen sind lang und sie werden auch, je länger der Krieg dauert, immer länger. Denn jetzt kommen auch Fragen wie Kriegsverbrechen, hatten wir anfangs gesprochen dazu, Reparationen. Das heißt, ja, Treffen ist gut, aber die Themen sind nicht einfach.
Claudia Major, merci vielmals, dass Sie heute Morgen mal wieder Ihr Wissen mit uns geteilt haben.
Sehr gerne, danke.
Heute vor 3 Monaten hat Russlands Präsident Putin mit seiner Armee den Krieg gegen die Ukraine begonnen und damit in der Folge mehrere Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Wie ist die Situation von Menschen aus der Ukraine, die jetzt in Berlin leben? Alexandra Bienert, geboren in der Ukraine, lebt seit 2005 in Berlin, ist deutsche Staatsbürgerin, Aktivistin, Forscherin, Stadtteilkoordinatorin in Marzahn und sie ist auch Fotografin und sie fotografiert derzeit gerade Frauen, die aus der Ukraine geflohen sind. Und jetzt ist Alexandra Bienert bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Bienert.
Guten Tag.
Frau Bienert, was hören Sie von den Frauen, die Sie fotografieren? Welche Geschichten erzählen Sie ihnen über ihr Ankommen in Berlin?
Ja, sie erzählen erstmal von einer unglaublichen Solidarität, die sie erleben. Sie erzählen aber auch darüber, da hat mir zum Beispiel eine Frau erzählt, ihre Tochter ist 5 und ich habe sie gefragt, denkt sie denn, dass sie zurückgeht und wann? Und die Frau hat mir gesagt, ich habe das ganze Leben meiner Tochter gedacht, ich kann sie beschützen, egal was passiert. Und nun nach dem, was ich gesehen habe, was russische Soldaten in der Ukraine machen, kann ich davon nicht ausgehen. Also wenn ich getötet werde, dann weiß ich, was mit meiner Tochter passiert. Ich gehe erst zurück, wenn ich ganz sicher bin, meine Tochter wird dort ein sicheres Leben führen. Ja, das sind Geschichten, die unter die Haut gehen, aber gleichzeitig sagen mir Menschen, dass sie auch nicht aufgeben, zu träumen und zu Pläne zu schmieren.
Was ist denn das Schwerste beim Ankommen in Berlin? Eine Unterkunft zu finden, nicht nur für 2 Wochen und vielleicht dabei noch ein bisschen Privatsphäre?
Ja, das Schwerste ist einfach, dass man die Sprache nicht kann und dass man auch keinen kennt, aber auch gleichzeitig, dass man in der Ukraine, in der Heimat einen Krieg hat, dass eigenes Land vor Augen zerlegt wird und dass man in so einer Art Ohnmacht sich befindet und vielleicht ist noch der Freund oder der Partner gerade im Krieg und man kann damit nichts machen. Man weiß auch nicht, wann man wirklich zurück kann. Und diese Unsicherheit und Unklarheit ist auch sehr, sehr schwierig.
Die Frauen, die Sie fotografieren, warum machen die mit dabei? Also warum wollen sie fotografiert werden?
Ja, das ist ganz spannend. Eigentlich habe ich am Anfang gedacht, ich habe fast schon Angst, sie zu fragen, um da sie um Gottes Willen nicht nicht ihnen zu nahe zu kommen. Und die Frauen haben mir aber das Gegenteil gesagt. Sie haben mir gesagt, wir waren so froh, einfach mal vor die Kamera sich zu stellen, einfach mal wieder ein Mensch zu sein und nicht wieder einfach eine geflüchtete Person zu sein. Wir waren sehr froh, nicht auf etwas reduziert zu werden, sondern auch als Mensch gesehen zu werden. Und da war ich ja natürlich auch sehr erleichtert, weil sie, also alle, die zu mir kommen, vor meiner Kamera kommen, sind, sie sind froh, einfach mal fotografiert zu werden und einfach als Frau gesehen zu werden. Weil das eine, was ich mit meinem Projekt darstellen möchte, es sind keine Opfer. Und die sagen mir, also eine Frau hat mir das sogar gesagt, I'm not a victim, I'm a survivor. Ich bin kein Opfer, ich bin eine Überlebende.
Dieses Nicht-Opfer sein wollen, also was denken Sie, muss passieren in Berlin, damit sich die Menschen, die jetzt hier ankommen, also vor dem Krieg geflohen sind, ja offiziell Geflüchtete sind, damit sie sich in Berlin nicht als Opfer fühlen, damit sie sich halbwegs geborgen fühlen?
Ja, diese Menschen brauchen natürlich Arbeit. Na, das wissen wir alle, dass es sehr schwierig ist, wenn man auf soziale Leistungen angewiesen sind, auf Hilfe der anderen angewiesen sind. Das kann auch für einen, also ich sage nicht erniedrigend, aber schon schwierig sein, wenn man das ganze Leben ja ein Subjekt war des eigenen Handels und plötzlich ist man in einer Situation, wo man ja nichts mehr machen kann, außer auf die Hilfe angewiesen zu sein. Und so brauchen sie natürlich alle Arbeit und sie wollen auch alle arbeiten. Das wissen aber, glaube ich, auch mittlerweile auch und auch die Bezirksämter wissen das.
Wie erleben Sie in Berlin eigentlich die behördliche Seite, also die Bezirksebene oder auch die Senatsverwaltung? Wo läuft es besser?
Oh, das ist schwierig. Ja, ich weiß, dass das Land Berlin sehr bemüht ist. Es ist tatsächlich so. Es passiert auch sehr, sehr viel und ich weiß, dass in vielen Verwaltungen Menschen sich sehr engagieren. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass ich höre, ja, in den Sozialämtern steht man 7 Stunden, um Sozialhilfe zu bekommen und man muss am nächsten Tag wiederkommen, weil die Tür dann einfach so zugegangen ist vor eigener Nase oder dass Unterlagen verloren gehen. Oder dass Menschen in den Ämtern nicht über die neuesten Entwicklungen, über die neuesten Formulare, und das sind manchmal sehr wichtige Entwicklungen, informiert sind. Zum Beispiel werden dann Drittstaatler, die sogenannten Drittstaatler, die aus der Ukraine kommen, in ein Asylverfahren gebracht, was falsch ist, weil sie nicht in ein Asylverfahren gehen müssen und so weiter. Also ich weiß, ich bin schon dem bewusst, dass sich ganz, ganz viele engagieren, aber da bräuchten wir noch ein bisschen Präzisierung und auch noch mehr Unterstützung seitens des Landes Berlin, vor allem für die Gemeinwesenarbeit, für die Beratungsangebote, für die spezialisierten ukrainischsprachigen sozial- und rechtliche Beratungsangebote.
Haben Sie vielen Dank. Das war Alexandra Binatsch für diese Eindrücke. Muss ich sagen, ich würde ganz gerne noch viel länger mit Ihnen reden, aber das können wir bestimmt an anderer Stelle dann tun. Alexandra Binat, geboren in der Ukraine, deutsche Staatsbürgerin und engagiert in Berlin, fotografiert gerade Frauen, die aus der Ukraine vor dem Krieg fliehen mussten. Frau Binat, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.